Wer Rocky gekannt hat, wird sein exotisches Aussehen kaum vergessen. Voll tätowiert und mit Irokesenhaarschnitt, mit je 7 Ohrringen und einem Nasenring, in einem schwarzen, ledernen, mit Ketten und Nieten besetzten Kampfanzug, machte er 20 Jahre lang die Reeperbahn unsicher. In den letzten 1,5 Jahren seines Lebens gab es für den 58-jährigen Gerhard Bauer, wie Rocky mit bürgerlichem Namen hieß, eine radikale Hinwendung zu Gott. Bekannt als exotisches Aushängeschild der norddeutschen Show- und Rockmusikszene, bewundert und gefürchtet als Horrorfigur in der Hamburger Rocker- und Homo-Szene von St. Pauli, wurde Gerhard Bauer am 15. Januar 1987 von der Altonaer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde aus zu Grabe getragen. Pastor Dietrich Ehl sprach von einer Lob- und Dankfeier, weil der verlorene Sohn ins Vaterhaus Gottes zurückgefunden hat. Seine Traueranzeige hatten Prostituierte in ihr Schaufenster gehängt. Rocksänger Udo Lindenberg verlor seinen langjährigen Freund und schrieb auf seinen Kranz: Unserem lieben Rocky, Udo, Elli Pirelli und die Panikfamilie. Auf der Kranzschleife seiner ehemaligen schwulen Kumpel standen die Worte: Jetzt kannst du sein, der du bist. Gestandene Männer aus dem Milieu brachen während der Trauerfeier in Tränen aus, als sie Gerhards mahnende und tröstende Stimme vom Tonband hörten. Zahlreiche jüngere und ältere Menschen aus allen Gesellschaftsschichten hatten im letzten Jahr seines neuen Lebens einen entscheidenden Anstoß zum Glauben an Gott bekommen. Wie es der Hamburger Schriftsteller und Filmautor Dr. Thomas Eick einmal ausdrückte: Gerhard, du bist mein Bruder. Einige Wochen vor seinem Tod machte ich mit dem an Hoden, Prostata, Lungen- und Knochenkrebs erkrankten Gerhard Bauer ein Tonbandinterview über sein Leben vor und nach Christus. Eine Art Lebensbeichte, die nach seinem Wunsch ein Denk- und Glaubensanstoß für suchende Menschen sein soll. Gerhard, ich sitze jetzt an deinem Krankenbett und mache mich zum Sprachrohr vieler junger und älterer Menschen, die etwas erfahren möchten von deinem alten und neuen Leben. Vor kurzem konntest du noch an einem christlichen Festival in Cuxhaven teilnehmen, wo du von einem Heilsarmee Offizier auf deine Zeit vor Christus angesprochen wurdest. Wie war das?
Es war für mich natürlich ein sehr großes Erlebnis. Als ich von der Bühne runterkam, da kommt ein Ehepaar auf mich zu und sagt: Gerhard, lass dich umarmen und kannst du uns verzeihen? Du musst uns sehr viel verzeihen. Ja, ich denke, mein Gott, woher kennst du die? Ich kenne sie nicht. Und dann sagen sie mir genau den Zeitpunkt vor ein paar Jahren, wo die Heilsarmee in der Talstraße in Hamburg ein Straßenfest getätigt hat. Und er ist Heilsarmee-Offizier und sieht mich durch die Talstraße kommen in Leder und Ketten und hat zum Herrgott gebetet: Herrgott, lass diesen Mann nicht zu uns kommen. Lass ihn bloß nicht zu uns in die Veranstaltung kommen. Ja, und das ist ja auch passiert. Ich bin ja nicht hingegangen, sondern bin da bloß zweimal durch die Talstraße gegangen, habe mich da produziert. Und jetzt nach Jahren muss er mich auf der Bühne sehen als Gotteskind. Er konnte es nicht fassen, er konnte es nicht begreifen. Und er sah seine Schuld. Er sah seine Schuld, dass er damals nicht auf mich zugegangen ist. Dass er mich nicht so angenommen hat, wie ich bin.
Kleider machen Leute. Traf dieser Spruch auch auf dich zu?
Ich habe mich so gekleidet, dass ich schon, ohne Gewalt auszuführen, aber als der Gewalttäter galt. Also ich brauchte bloß Reeperbahn oder sonst wo gehen, dass ich da voll in Leder gekleidet war, mit Nieten behangen, mit Stachelband und also es sah schon schlimm aus. Ich trug in jedem Ohr 7 Ohrringe, ich trug einen Nasenring in der Mitte durch. Also ich war schon ziemlich einmalig, für Hamburg sowieso. Und ich wurde trotzdem ja auch oft so als Abgott hingestellt, so von Rockern oder von Punkern, ja, die so mich als Idolgestalter hinstellten, ja. Ich habe mich auch eine Zeit lang drin gesonnt in dieser Vorstellung. Das gebe ich zu, ja. Denn es ist schon gut, wenn man so ein Gefühl hat, also die beten dich bald an, nicht?
Warum hast du dich eigentlich tätowieren lassen?
Ja, gekommen ist es in Bautzen. Dazu muss ich sagen, dass ich mal in politischer Haft war in Bautzen. Und ich war zu 25 Jahren verurteilt. Das ist hier praktisch eine Lebenslangstrafe. Und ich habe mich dort anfangen zu tätowieren lassen, weil ich kein Rauskommen mehr gesehen habe. So gingen die ersten Tätowierungen los. Nachdem ich dann draußen war und mein Leben einen neuen Sinn geben wollte, indem ich einen anderen Beruf noch erlernte, denn ich habe einen zweiten Beruf als Krankenpfleger, und merkte dann, Mensch, die wollen dich ja gar nicht so als Mensch, wie du bist, die gucken ja doch immer auf die Tätowierung. Dann war meine Ansicht ja dann, also wenn ihr das so wollt, dann ganz. Und steckt ja auch ein bisschen hinter zu zeigen, also die anderen verstecken noch ihre Tätowierung. Also ich kenne sehr viele Freunde bei Funk, Fernsehen, in der Mode, Modekönige, die voll tätowiert sind, aber wo es kein Mensch weiß und kein Mensch wissen darf.
Es gibt wohl kaum eine Stelle an deinem Körper, vom Scheitel bis zur Sohle, die nicht tätowiert ist, oder?
Das ist ungefähr. Ist auch richtig, dass mein, wenn man meinen Körper genau betrachtet, auch ein Abzug meines Lebens oder ein Spiegelbild meines Lebens von früher hatte. Ob es jetzt der Teufel ist, ob es Schrift ist, wo ich mich als Agent des Teufels gehalten habe, wo es fünfzackige Sterne sind, die sogar sichtbar sind, wo ich mich voll eben auch Satan übergeben habe früher. Und ja, ich habe auch nie mit einem anderen Leben gerechnet, denn ich möchte sagen, und das ganz besonders, ich bin nicht Christus oder Gott nachgelaufen, sondern ich bin immer weggelaufen, mein ganzes Leben.
Was bedeuten beispielsweise die langgezogenen Streifen an deiner Stirn?
Also diese Streifen sagen noch nicht so aus, als wie fünfzackige Sterne. Sehr viel ist von dem Gesicht aus von einem Maskenbildner vom Studio Hamburg gemacht, der auch voll tätowiert ist, aber sich im Ausland hat tätowieren lassen, in Japan, wo man noch eine andere Tätowiertechnik oder hat. Und somit sind auch so bei mir Teufelsköpfe und Fratzen auf dem Körper erschienen. Und eigenartig war das. Als ich mein Leben Jesus übergab, da war es so, da hat mir niemand gesagt, ich soll meinen Schmuck ablegen. Sondern ich musste mit einem Mal meinen Schmuck ablegen. Ich trug auf jeden Finger einen Ring und meine Ohrringe und legte alles ab. Und mit einem Mal bekam meine Tätowierung einen anderen Sinn. Wir beteten auch drüber. Und mein Geistlicher, mit dem ich zuerst zu tun hatte, der sprach mich auch frei. Und mit einmal war mir, als wenn mir jemand sagt, Gerhard, die Tätowierungen werden nicht weggehen, aber ich soll sie zu seiner Ehre tragen. Denn er ist mir ja nachgegangen. Er hat mich rausgefischt und ich war ihm nicht zu gering, trotz meiner Tätowierung, trotz meinem anderen Aussehen, trotz meiner Entstellung, die ich mir selbst habe beibringen lassen. Und ich war ihm nicht zu gering, sondern er hat mich als Kind angenommen.
Du hast dich immer nach Geborgenheit gesehnt. Wie sah das Verhältnis zu deinen Eltern aus?
Mein Vater war Nazi. Mein Vater war Träger vom Goldenen Parteiabzeichen. Mein Vater entstammt einer Potsdamer Soldatenfamilie. Und es war sehr alles auf Drill ausgerichtet. Ich habe schon mal gesagt, und ich habe nur auf den Moment gewartet, wo meine Mutter die Rosinen im Kuchen in Reihe und Glied ausrichten musste. Auch hat er mir oft zum Vorwurf gemacht, aus dir wird nie ein Soldat oder aus dir wird nie ein Mann. Meine Eltern führten eine sehr unglückliche Ehe. Eine Ehe, die nur zum Schein nach draußen, denn früher war es noch, dass man sich eben lieber zusammenlebte und eine Scheinehe, die bei der Gesellschaft noch angeschrieben war, als dass man sich hat scheiden lassen. Meine Mutter war eine gläubige Frau, die sehr drunter gelitten hat.
Dein Vater wurde beim Einmarsch der Russen 1945 in Berlin erschossen. Was ist aus deiner Mutter geworden?
Es war sehr schlimm, denn ich war in Bautzen. Wir waren dort zu 6.000 Menschen untergebracht. Ich war Fluchthelfer und bin durch im Osten geschnappt worden und bin wegen Spionageverdacht zu 25 Jahren verurteilt gewesen. Wir sind dann nach Bautzen gekommen und wir mussten das in so einer offenen Postkarte, wenn wir den Angehörigen das mitteilen. Und meine Mutter hat es nicht verkraftet, ihren Mann zu verlieren und ihren Sohn zu verlieren. Sie bekam einen Schlaganfall, starb. Und ich habe davon erfahren, von dem russischen Lagerleiter, erst nachdem sie unter die Erde war. Also ich konnte da noch nicht mal Abschied nehmen. Und ich weiß, dass aus der Zeit sehr viel Schuld mich trifft. Aber ich weiß auch, dass der Herr mir vergeben hat. Und oft jetzt, wenn ich selbst im Traum, wenn mir jetzt meine Mutter begegnet, dann ist es immer, als wenn sie ihre Hand auf meinen Kopf legt. Und ich glaube, sie freut sich über meinen Weg.
Wider Erwarten bist du nach 8,5-jähriger Haft durch einen Gnadenakt entlassen und nach Berlin abgeschoben worden. Vorher warst du mit einem Mädchen verlobt. Wie ging es dir zu der Zeit?
Ja, ich war verlobt und war glücklich, bevor alles war. Und sie stammte aus sehr guten Verhältnissen, deswegen habe ich auch den Job als Fluchthelfer angenommen. Und wollte auch zu Geld kommen. Ja, und dann kam die Bautzener Zeit und mit 25 Jahren Strafe, ohne eine Zukunft zu sehen, habe ich zu ihr gesagt, ich gebe sie frei, denn das Leben geht weiter. Ich kann sie nicht an mich binden da und da in der Zelle sitzen. Und sie sagt, nein, Gerhard, ich stehe zu dir, ich bleib bei dir. Und somit haben wir 8,5 Jahre lang hat sie mich besucht, unter Mädchennamen geschrieben, Pakete geschickt. Und dann komme ich raus und finde gar nicht mehr das Mädchen, sondern finde eine verheiratete Frau, die mit meinem besten Freund verheiratet war. Ihre Entschuldigung war, sie wollte es mir nicht in der Zeit schwerer machen.
Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du in der Homo-Szene gelandet bist?
Wenn man zu 25 Jahren verurteilt ist und man kommt dann im Saal und man sieht sein Leben als abgeschlossen an, dann ist es natürlich in einem Haus, wo 6.000 Menschen auf engstem Raum zusammengepfercht sind. Wir waren 400 Mann in einem Schlafsaal, dass einen auch ein Mann im Arm nimmt, einen über den Kopf streicht und tröstet. Und somit habe ich im Bautzen innerhalb der Haftzeit die Homo-Szene kennengelernt. Nachdem, wie ich gesagt habe, ich rausgekommen bin und meine Braut eben trotz ihres Versprechens Treue zu halten, verheiratet war, da war ich sehr allein. Ich hatte niemanden, wo ich mich ausweinen oder meinen Kopf hinlegen konnte. Also es war schon eine schlimme Zeit.